Guten Morgen, auch von meiner Seite. Wir wollen die Abschlusspredigt vom Kolosserbrief machen, zusammen einmal noch in ein Ende des Textes hineinschauen und vielleicht ist es aber vorher noch mal ein bisschen drüber zu schauen, was hatten wir denn bis jetzt, worum ging es denn bis jetzt? Heute geht's Thema, das ist die dienende Wahrheit. Anstatt, wie man das so in der Bibel liest, haben wir das anders genannt, die dienende Wahrheit und nicht abschließende Grüße. Der Kolosserbrief ist ein sehr guter Lehrplan, wie wir den auch ein wenig aus der Schule kennen. Kinder, eine Frage zuerst. Was lernt man im Matheunterricht in der ersten Klasse? Ganz am Anfang, was lernt man da? Nee.
Zahlen.
Zahlen, was Zahlen? Ja, okay, da lernt man die erstmal Aufsagen. Was lernt man danach? Nee. Plus auch nicht, man lernt die Zahlen schreiben. Weil wenn ich die nicht schreiben kann, kann ich auch nicht Plus und Minus rechnen, oder? Also, man lernt die Grundlagen überhaupt erstmal kennen, die Zahlen kennen, um Plus und Minus rechnen zu können, oder? Man muss die Grundlagen verstehen, weil ich weiß ja nicht, mit was ich rechne. Ich muss mir erst wissen, was ist überhaupt eine Zahl? Wie funktioniert eine Zahl? Dann gibt es so eine Torte mit Kuchenstücken und so, dann wird die getrennt und dann lernt man die Zahlen so kennen, wie eine 4 ist, wie eine 3 ist und eine 2 ist und so weiter. Man lernt die Buchstaben auch zuerst kennen und nicht das Lesen. Man braucht die Grundlagen, um überhaupt lesen zu können. Man braucht Grundlagen, man braucht die Zahlen, man muss die Zahl verstehen, um überhaupt rechnen zu können, überhaupt damit anzufangen. Und in Kapitel 1 haben wir die Grundlagen unseres Glaubens kennengelernt, nämlich den Herrn Jesus Christus, der alles für uns gegeben hat, der sich völlig aufgeopfert hat. Und die Grundlage ist, dass wenn wir daran glauben, dass Christus in uns lebt, Christus in uns, das ist die Grundlage, die Paulus legt im Kolosserbrief im ersten Kapitel. Ich gehe das so ein bisschen gröber durch. In Kapitel 2, was lernt man als zweites in der Schule? Wenn man jetzt die Zahlen gelernt hat, dann erklärt der Lehrer vorne was. Was erklärt er? Was man mit den Zahlen macht? Jetzt kommt das. Plus und Minus und so, ne? Und was macht dann der Klassenkamerade oder was habe ich früher gemacht? Ich habe meinen Kameraden, wenn er vorne erklärt hat, wie man das schreibt oder wie man rechnet, habe ich gesagt, nee, mach das anders, mach das mal so. Und hat er das gemacht und war erst da fertig, meldet sich und der Lehrer sagt, das ist falsch. Warum denn ist das falsch, fragt er. Der Lehrer sagt, wie kommst du auf? Ich habe es doch anders erklärt. Ja, aber der hat gesagt. Und dann macht man Fehler. Und im zweiten Kapitel zeigt Paulus auf und erinnert die Kolosser, was bei denen gerade abgeht. Da kommen Leute, die erzählen den Bockmist, was nicht stimmt. Und sie lassen sich unterdrücken von Philosophie und Gesetzlichkeit. Verkehrte Wege. Sie gehen verkehrte Wege. Ein Grundaufbau, der falsch ist, weil die Grundlage durcheinandergebracht wird. Und in Kapitel 3 zeigt Paulus auf, was macht man, wenn man dann selber lernt zu rechnen? Was macht man sehr oft am Anfang? Also das habe ich auf jeden Fall oft gemacht, liegt vielleicht daran, deswegen bin ich in der Hauptschule gelandet. Sehr viele Fehler. Ne? Man macht eine Rechnung und macht auch Fehler, obwohl der Lehrer alles gut erklärt hat, obwohl ich zugehört habe, man macht Fehler. Es sind Dinge, die in die Matheaufgabe, ne, wenn man geteilt macht, dann hat man so runter und dann rechnet man so runter. Und wenn da eine Zahl falsch ist, dann stimmt das Ergebnis nicht. Und Paulus sagt, liebe Gemeinde, wir machen auch Fehler. Wir haben Fehler, ein Fehlverhalten, Zorn und so weiter. Das ist nicht gut. Wir müssen diese Fehler also korrigieren, nämlich mit einer richtigen Zahl, die da reingehört. Wir müssen diese Rechnung nochmal überprüfen. Ey, warte mal, da stimmt was bei mir nicht. Ich muss es ändern. Ich kann nicht einfach etwas wegnehmen, dann stimmt die Rechnung auch nicht. Ne? Ich muss die richtige Zahl herausfinden, die richtige Zahl einsetzen, damit das Ergebnis auch nachher richtig ist. Da hilft eine Gegenrechnung. Man macht dann bei einer Geteiltaufgabe am Ende eine Malaufgabe rückwärts, um zu schauen, stimmt die Rechnung. Und Paulus zeigt auf, guck mal, er setzt diesen Zorn, die Wut, die Bosheit, die Lust, die Begierde, ersetzt es mit etwas Gutem, Freundlichkeit, Liebe, Hilfe, Nächstenliebe. Im Kapitel 3 können wir das schauen. Und dann denkt man, ja, jetzt habe ich das. Und dann zeigt Paulus aber gleich auf, hier sind Situationen, wo man das anwendet, wo die Rechnung am Ende wirklich zur Verherrlichung Gottes dient. Nämlich in der Ehe zwischen Knecht und Herren. Und diese Beziehungen zeigt Paulus, wo diese Rechnungen, diese Verhalten, dieser Umgang miteinander wirklich zu Gottes Ehre dient. Wenn man sanftmütig ist, einander vergibt. Eine Korrektur braucht man, die man dann zur Hilfe bekommt. Und jetzt in Kapitel 4, grob gesagt, geht es darum, wo Paulus sagt, jetzt gebe ich euch praktische Beispiele, wie der Lehrer, der geht nach vorne an die Tafel und zeigt dann, wie so eine Rechnung funktioniert und schreibt das auf und wir sehen, wir wissen jetzt, wie wir die zusammensetzen, die Zahlen und so. Ne? Der Lehrer zeigt es auf und Paulus gibt uns Kapitel 4 praktische Beispiele, wo wir sehen können, wie so eine gute Rechnung, wie ein Leben zur Verherrlichung Gottes gelingt, dass wirklich Gott in ganzer Fülle die Ehre bekommt. Also am Anfang vom Kolosserbrief haben wir die Grundlagen des Glaubens, unseres Glaubens kennengelernt. Und dann im zweiten Kapitel hat Paulus gewarnt von den Gefahren, die von außerhalb kommen. Anschließend weist er darauf hin, dass wir selber oftmals Stolpersteine, wenn wir ausrasten mal, wütend sind, was jemanden wegnehmen oder innerlich einfach zornig sind, weil jemand irgendwas uns weggenommen hat. Paulus zeigt, das sind Stolpersteine, die müsst ihr wegräumen und mit guten Pflastersteinen hinlegen, damit man gut gehen kann. Mit guten Dingen füllen, nicht einfach wegnehmen. Damit Christus in allem verherrlicht wird. Und in Kapitel 4 haben wir 9 Lebensbeispiele, wie so ein Leben als Christ zu Gottes Ehre gelingt und wie sowas aussehen kann und aussieht. Und ich möchte gerne Kapitel 4 ab Vers 7 bis Vers 18 einmal alle Verse lesen. Kapitel 4, Kolosser, Kapitel 4 von Vers 7 bis Vers 18. Alles, was mich betrifft, dem Paulus, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht und damit eure Herzen tröstet. Also die Elberfelder übersetzt, wie es bei mir steht und euch tröstet oder mir tröstet, das ist so ein bisschen schwierig, aber es macht keinen großen Unterschied. Zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist, sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht in Rom. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Ihr habt seinetwegen Anordnung erhalten, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind. Diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der allezeit in Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas, grüßt die Brüder in Laodicea und in Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus oder in ihrem Haus, könnte auch eine Frau sein, die ihr Haus da stellt. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird. Und dass ihr auch den aus Laodicea lest. Und sagt dem Archippus, habe Acht auf den Dienst, den du vom Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt an meine Fesseln. Die Gnade sei mit euch. Amen. Herr, ich bitte dich, dass du uns jetzt dein Wort auch offenbarst, in unsere Herzen legst, dass wir erkennen, was du sagst, verstehen und dass du uns veränderst. Dass wir nicht gleichbleibend rausgehen, sondern verändert durch dein Wort rausgehen. Bitte gebrauche uns und mich. Amen. Paulus, ganz der letzte Vers, Paulus legt am Ende des ganzen Briefes, das ist wie ein Siegel des Königs, würde ich fast sagen, eine Bestätigung, das kommt wirklich von mir. Und die Leute sehen, das hat Paulus wirklich geschrieben, das hat nicht einer gift, ist keine Fälschung, es ist ein Original. Das macht Paulus am Ende. Und das ist für die Kolosser auch wahrscheinlich wichtig und für die in Laodicea, die das leider vergessen haben, lesen wir in der Offenbarung in den Sendschreiben. Paulus beginnt hier mit zwei Namen, Tychikus und Onesimus, in Kolosser 7 bis 9. Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht und damit er eure Herzen tröstet. Tychikus ist ein Mann, den Paulus in der zweiten Missionsreise kennengelernt hatte. Er ist zum Diener von Paulus geworden. Ein Diener Gottes, in dem er Paulus dient. Paulus kennt ihn schon was länger, und beschreibt ihn als einen geliebten Bruder. Es klingt ein bisschen komisch. Hallo, mein geliebter Bruder. Paulus drückt damit aus, er ist treu, er ist mir wertvoll wie mein eigener Sohn. So lieb habe ich ihn und so wertvoll ist er in meinen Augen. Das ist Tychikus. So einen wertvollen Bruder. Er ist ein treuer Diener, ein zuverlässiger Diener, ein gewissenhafter Diener. Und ein Diener, wenn er redet, dann ist er glaubwürdig. Egal, was er sagt, es ist vertrauenswürdig. Eine steile Aussage, die Paulus über eine Person macht, oder? Er ist rein in dem, was er tut und was er sagt. Er ist mit voller Hingabe. Das sind die Worte, die das umschreiben. Und er beschreibt ihn als Mitknecht im Herrn. Paulus stellt sich mit Tychikus auf eine gleiche Ebene. Er ist ein Mitknecht im Herrn, auch wenn er mir dient. Aber wir sind Knechte des Herrn, beide zusammen für unseren Heiland. Wir finden diese Formulierung, schreibt er auch an die Epheser. Fast identisch schreibt Paulus diese Formulierung an die Epheser über Tychikus. Der ist ein geliebter Bruder und ein treuer Diener. Diese Auszeichnung, die Tychikus bekommt von Paulus. Er ist etwas Besonderes. Tychikus ist einer, der 1500 Kilometer reist von Rom nach Kolossä, wo die Straßen und die Wege von Wegbelagerern umstellt sind und immer wieder Gefahren drohen, wo die Wettereinflüsse und Tychikus geht. Ich habe einen Dienst und ich werde diesen ausführen, egal was komme, egal was auf mich zukommt, ich bin bereit. Tychikus ist einer, der nicht hinschmeißt, wenn es schwierig wird. So eine Strecke damals ist anders als heute. Heute fährt man mit dem Auto mal eben runter nach Süditalien. Wie viele Kilometer sind das? 1400? Fast, seht ihr, Hammer. So eine Strecke und er geht zu Fuß. Da waren keine Straßen, da war kein Auto, gar nichts. Das ist Tychikus, der nicht aufgibt, der nicht hinschmeißt. Boah, nee, ist mir zu gefährlich. Paulus, nein. Wir werden das nachher sehen bei Markus, der irgendwie doch am Anfang Rückzieher machte. Tychikus ist ein Bote des Paulus, ein Briefträger. Eigentlich total der simple Job, ne? Wird heute leider sehr ausgenutzt und nicht gut bezahlt. Es scheint so ein minderwertiger Job heute zu sein. Und auch damals ist es einfach nur ein Postbote. Tychikus ist einer, der treu, egal was kommt, seinen Dienst tut, als Knecht. Er selber hat sich freiwillig zum Knecht gemacht. Kennst du das? Du machst deinen Dienst. Woche für Woche. Du gehst, bereitest vor, die Kinderstunde, die Jungschar, für die Frauengemeinschaft, mit den Kindern, mit den Jugendlichen, mit dem Hauskreis, jede Woche treu. Und irgendwann mal bist du müde. Aber du sagst, ich gehe weiter. Egal was kommt, ich bleibe treu in meinem Dienst. Vielleicht wie ein Tychikus, der nicht aufgibt. Vielleicht wirst du gesehen, vielleicht auch nicht. Der Tychikus, als der Brief in Kolossee vorgelesen wird, wird er wahrscheinlich sehr motiviert. Wenn sein Herr, sein geistlicher Vater fast, ihn vor der ganzen Gemeinde als erstes erwähnt und sagt, das ist mein treuer, geliebter Bruder, so wertvoll ist er. Und ich denke, ich bin doch nur Mitläufer. Nein, du bist viel mehr wert als ein Mitläufer, denn dein Dienst ist ausschlaggebend für die Gemeinde. Manchmal scheint es nicht so. In Kolosser 3, 23 bis 24 haben wir bei der vorletzten Predigt gehört, das hat Tychikus verstanden, da steht, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für die Menschen. Wenn, in allererster Linie, wenn ein Prediger predigt, dann tut man das nicht für euch, sondern zu Gottes Ehre, dass Gott verherrlicht wird durch das Wort. Wenn ich das für die Menschen vorbereiten würde, dann hätte ich schon längst aufgegeben, weil man die Resultate nicht sieht, manchmal. Es ist schwer. Wenn du Kinderstunde machst, machst du das für die Kinder? Dann ist das ein menschliches Werk. Machst du es für den Herrn, dann ist es für Gottes Ehre. Das versuchte Paulus deutlich zu machen in Kapitel 3. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn, nicht in erster Linie dem Menschen. Wir dienen Christus, indem wir den Menschen etwas weitergeben, indem wir einander dienen. Damit Gott verherrlicht wird. Darum geht's. Es geht niemals um den Menschen, es geht immer um Gottes Verherrlichung. Das hat Tychikus verstanden. Deswegen ist er bereit, über alles auf sich zu nehmen, aufzugeben, sein Leben zu opfern. Weil er weiß, es geht um den Herrn in erster Linie. Als zweites wird Onesimus genannt. Aber da gibt es einen kleinen Unterschied. Tychikus wird als treuer Diener bezeichnet. Und in Vers 9 lesen wir, zusammen mit Onesimus, den treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Was fehlt? Der treue Diener fehlt. Ne? Bei Tychikus steht das drin, aber bei Onesimus steht nicht der treue Diener. Warum nicht? Warum ist das wichtig? Onesimus ist eigentlich ein Sklave von Philemon. Den können wir im Philemonbrief, Hausaufgabe für zu Hause, nochmal nachlesen. Onesimus hat eine sündige Vergangenheit. Warum? Er ist von Philemon abgehauen, sein Herrn. Er ist von Kolossee wahrscheinlich nach Rom abgehauen, wollte weg von seinem Herrn, wollte nicht mehr als Sklave sein. Also er hat einen Bruch mit Philemon gemacht, geht nach Rom und trifft auf Paulus natürlich. Er bekehrt sich und sieht, ja, ich muss da ein paar Sachen noch klären. Philemon ist nämlich ein vorbildlicher, gläubiger Mann in Kolossee. Er hat eine große Liebe, lesen wir im Philemonbrief, zu allen Heiligen. Onesimus ist von ihm geflohen. Und Paulus bestätigt hier, dass er wirklich, das ist ein glaubwürdiger Bruder, das ist wirklich ein Mann Gottes geworden. Onesimus bekommt sogar einen Auftrag von Paulus, mit Tychikus zu berichten, was in Rom passiert. Und jetzt kehrt Onesimus, der Sklave, der seinen Herrn eigentlich verlassen hat, der abgehauen ist, der einen Bruch hineingebracht hat zu seinem Herrn, kehrt zurück zu Philemon. Paulus erwähnt nicht, was Philemon angestellt hat. Er erwähnt nicht, was für ein Problem da ist. Paulus ist so gut und so verschwiegen, dass er die Probleme und die Sünden nicht vor der ganzen Gemeinde offenbart. Stattdessen schreibt er einen Brief und sendet ihn parallel zu den Personen, die es betrifft. Erstmal sollen die das untereinander beseitigen. Und man muss das nicht groß breitschlagen in der Gemeinde. Das ist wie eine Rechnung, die durch eine Korrektur durch Paulus zu Gottes Verherrlichung korrigiert wird. Paulus korrigiert da, hilft bei der Korrektur, sagt er aber, die Rechnung musst du selber ausgleichen. Das ist deine Aufgabe, Onesimus. Geh zurück zum Philemon. Meine Frage, wie viele schmutzige Details breiten wir völlig unnötig oftmals in der Gemeinde aus und diskreditieren damit Brüder und Schwestern? Wenn wir Sünden anderer erzählen, guck mal der, guck mal, was der macht, guck mal da. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, ich kenne das. Ich habe das auch mal gemacht. Aber Gott hat vergeben und die Person auch. Das macht Paulus nicht. Und Paulus zeigt hier auf, wie man damit umgeht. Das ist, wir lesen nur einen Gruß, aber hier sehen wir eine Grundlage, die zum Vorschein kommen soll, nämlich die Verherrlichung Christi. Das sind Dinge, die wir töten sollen. Das hat nichts mit Liebe zu tun, wie Paulus das in Kapitel 3 beschreibt. Eine Frage habe ich. Ist es Onesimus schwergefallen, zurück nach Kolossä zu Philemon zu gehen? Was denkt ihr? Ist es Onesimus schwergefallen? Ist es Onesimus schwergefallen? Nein! Ich werde immer gegensprechen. Das ist... Warum ist es ihm nicht schwergefallen? Wir lesen nichts, dass es ihm schwergefallen ist. Wir lesen in Philemon nichts, im Brief nichts. Wir lesen in den anderen Briefen nichts darüber. Warum ist es ihm nicht schwergefallen? Was denkt ihr? Warum nicht? Weil er die Grundlage begriffen hat. Er sagt, dieser Christus, Paulus macht das in Kapitel 1, dieser Christus hat mir alles vergeben, alles genommen, meine ganze Schuld. Philemon ist ein Bruder von mir und der wird mir vergeben, weil Christus das Gleiche auch ihm gegeben hat. Er hat die Grundlage verstanden. Es ist unangenehm, ja klar. Aber es fällt nicht schwer, wenn wir uns besinnen auf die Grundlage, wenn wir die Grundlage verstehen, uns immer vor Augen führen. Ne? Mathematik. Wie hat der Lehrer das nochmal erklärt? Das sind die Grundlagen. Ah ja, und dann geht man nochmal zur Rechnung und es fällt einfach, oder? Die Rechnung wieder zu begleichen. Warum? Weil ich mich mit der Grundlage beschäftigt habe. Was machen wir? Wir sind eine Matheaufgabe und denken, wie, warum, was, die Zahl, ich finde die nicht. Geh zurück zur Grundlage. In der Technik berufen, wir haben ein Tabellenbuch. Winkelfunktion, die Formel. Wer kennt sie? Ja, genau das habe ich gedacht. Ich kenne sie auch nicht. Was mache ich? Oh, Tabellenbuch. Ich mache es auf und da steht sie drin. Damit ich danach rechnen kann und auch zur richtigen Winkel komme. Wir können grübeln und werden irgendeinen Bockmist vielleicht nachher krumm und schief alles machen. Ich brauche die Grundlage. Obwohl ich sie schon mal gehört habe, obwohl ich sie schon mal gesehen habe, obwohl ich sie schon mal durchlebt habe. Aber wir brauchen immer wieder, und wenn Schwierigkeiten kommen, zurück zur Grundlage. Und das hat Onesimus gemacht. Und hier lesen die den Brief vor. Und Onesimus hört nochmal die Grundlage und sagt, auf jeden Fall. Und geht zu seinem Herrn zurück. Weil ich weiß, dass Vergebung da ist. In mir ist Christus, in ihm ist Christus. Was will Christus? Dass sein Vater verherrlicht wird. Und dann wird er uns auch dazu führen. Er hat die Grundlage verstanden. Hast du sie verstanden? Wann hast du dich das letzte Mal mit der Grundlage nochmal beschäftigt? Onesimus bei Paulus erkennt und er begreift, was er tun muss, damit das richtige Ergebnis herauskommt, nämlich die Verherrlichung Gottes in allem. Setzen wir uns für Versöhnung ein? Haben wir Frieden untereinander? Vergebung und Versöhnung nach biblischem Vorbild deckt Sünde zu, weil Jesus bezahlt hat. Das Beispiel von Onesimus zeigt uns, dass auf beiden Seiten etwas passieren muss und dass beide Seiten etwas kostet. Wem kostet es was? Onesimus und Philemon. Wer sollte nach den Grundlagen gestorben sein? Onesimus und Philemon. Wer soll in ihnen leben? Kapitel 1, Christus in ihnen. Deswegen kostet es ihnen persönlich etwas. Überwindung, Aussprache, Versöhnung und das Gebet zusammen, das ist das Siegel Gottes. Er ist der Zeuge, der bestätigt, hier ist Vergebung geschehen. Ist vielleicht bei dir noch eine Rechnung offen? Hast du da vielleicht über jemanden irgendwas geredet? Hast du dich irgendwo versündigt? Lebst du gerade so, dass du im Namen Gottes handelst? Oder ist da Sünde drin? Und was immer ihr tut im Wort, Kapitel 3, Vers 17 oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Prüfe dich, ob deine Rechnung offen ist. Begleiche sie, dass Christus lebendig wird und offenbar wird. Der dritte ist Aristarchus, der Christ aus Mazedonien, ein Mitgefangener des Paulus. Er ist nicht das erste Mal mit ihm gefangen. Er opferte sich sogar in Ephesus, wo der Silberschmied ausgerastet ist. Sein Geschäft geht kaputt, weil Paulus verkündigt mit den Geschwistern das Evangelium. Menschen kommen zum Glauben, verbrennen die Zauberbücher und alles Mögliche, schmeißen die weg in Apostelgeschichte 20. Und Aristarchus und Gaius, lesen wir dort, die opfern sich, die werden gefangen genommen. Paulus aber nicht. Paulus, der wird von den anderen Brüdern weggezogen. Und die beiden, die opfern sich quasi in die Gefangenschaft. Er ist bereit, in die Bresche zu springen. Eigentlich ist der am Predigen, aber ich springe in die Bresche, damit er weiter predigen kann. Das ist Selbstaufopferung. Wer macht sowas? Das ist der Christus. Grundlage, Christus in uns. Also handeln, wollen wir handeln, wie Christus handelt. Wir springen in die Bresche, wir opfern uns auf, wie Christus es getan hat. Er ist kein Schönwetter-Christ. Jetzt läuft's, vorne stehen, alles ist toll und ich werde gesehen. So wie in guten und in schlechten Zeiten. Das ist eine Beziehung, das kennen wir in der Ehe. Das ist aber eine Beziehung unter den Geschwistern. Wir opfern uns gegenseitig füreinander auf. Nicht davonlaufen, wenn man in Not ist. Nicht auf einmal, oh, ich springe auf diese Meinung, weil mit der gehe ich vielleicht unter. Wir kennen die Redewendung, ich stelle mich hinter dich. Aristarchus sieht es anders, er sagt, ich stelle mich vor dich. Und wenn Pfeile kommen, dann bin ich der Treffer. Hintereinstellen, da kann man nachtreten. Aber Aristarchus, der steht vorne. Was bist du bereit zu opfern? Wie weit bist du bereit zu gehen für Christus? Wir haben noch Markus. Ich werde wahrscheinlich ein paar Personen überspringen. Die Zeit läuft und rennt uns davon, habe ich das Gefühl. Der Markus ist ein Verwandter von Barnabas. In Apostelgeschichte 15 da ist ein Streit entstanden zwischen Paulus und Markus. Markus wird hier erwähnt als ein Diener. In Vers 10, ihr habt seinetwegen Anordnung erhalten, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf, sagt Paulus hier. In der Apostelgeschichte haben die sich aber schon gestritten. Dann reisten sie getrennt. Aber was wir feststellen ist, diese Missstände haben die anscheinend sehr schnell wieder beseitigt und aufgeräumt. Wenn wir die Bibel im Kontext schauen, im Neuen Testament, weil Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, sagt er über Markus, er ist mir sehr nützlich. In Apostelgeschichte war er ihn überhaupt nicht nützlich. Da sagt er, den nehmen wir nicht mit. Der ist davor abgehauen, der hat den Kurzen gezogen, hat Angst bekommen. Und dann reist Markus mit Barnabas, gehen zurück nach Jerusalem und Paulus geht weiter predigen. Koste es, was es wolle. Aber hier schreibt Paulus und 5 Jahre später, im 2. Timotheusbrief schreibt er, der ist nützlich. Der ist wirklich nützlich. Paulus gibt ihm eine zweite Chance und stellt fest, warte mal, der hat andere Perspektiven. Der sieht andere, die Dinge anders. Er ist mir nützlich, sagt er, weil anscheinend fehlte da was. Paulus gibt ihm eine zweite Chance. In Philemon was nur ein Kapitel hat, schnell gelesen, deswegen heute Nachmittag vielleicht, nennt er ihn sogar meinen Mitarbeiter. Wir arbeiten zusammen. Vorher, ich kann dich nicht gebrauchen. Hier, wir arbeiten miteinander. Er ist mir nützlich, wertvoll. Und da sagt er aber in Vers 10, wenn wir lesen, fängt er an, das ist das erste Mal, wo er einen Gruß benutzt. Und das ist sehr interessant. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Da ist Frieden vorhanden. Weil grüßen, was heißt das auf Hebräisch? Shalom. Friede sei mit dir. Es ist ein Friedensgruß. Und Paulus fängt hier bei Markus und Aristarchus mit dem Friedensgruß an. Sehr interessant. Das heißt, da muss Frieden auf jeden Fall herrschen. Da ist Frieden drinne. Sie haben alles bereinigt. Da ist kein Missstand mehr dazwischen. Da steht nichts mehr zwischen. Sind wir bereit, genauso mit unseren Geschwistern zu handeln? Eine zweite Chance geben, auch wenn die nicht immer unseren Weg mitgehen oder unserer Meinung sind. Oder wenn sie uns gegenüber versagt haben, geben wir eine zweite Chance. Wir werden oft feststellen, meistens feststellen, ja, er ist ein Mitarbeiter. Ich habe mich vertan. Und wir bereinigen es. Wir wollen es bereinigen, weil wir Christus verherrlichen möchten. Jesus Justus, Kolosser 4, Vers 11. Und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind, also ein Jude, diese alleine sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Jesus Justus ist wahrscheinlich so ein bisschen im Hintergrund. Das Wort, was hier ist, das ist er praktiziert den Trost. Der Heilige Geist, Jesus sagt, ich sende euch den Tröster, den Parakletos, ja? Der Heilige Geist. Und der Justus, Jesus Justus, der lebt es. Er lässt das wirklich praktizieren und er hat auch die Gabe, er ist ein Beistand für Paulus. Was fällt uns auf? Selbst ein Paulus ist keine übernatürliche Person, sondern auch ein Paulus, er braucht Mut. Ein Paulus braucht einen Beistand. Ein Paulus, ihm geht die Kraft aus. Ein Paulus benötigt Ermutigung. Ein Prediger benötigt sehr oft Ermutigung. Ein Lehrer, ein Ältester, ein Kinderstundenleiter. Wann bist du das letzte Mal hingegangen und hast gesagt, danke für deinen Dienst, ich bete für dich. Ich bete, dass du Kraft und Weisheit hast. Ich bete, dass du Kraft und Erkenntnis hast. Schon mal gemacht? Wenn deine Kinder in der Kinderstunde sind, dann ist es deine Pflicht, das zu tun. Oder ist es nicht dein Wille, dass sie mit Erkenntnis gelehrt werden, mit Weisheit Gottes gelehrt werden? Wenn du das möchtest, dann ermutige die Geschwister. Ermutige die Person. Man denkt, die sind Überflieger. Nein, auch manchmal kraftlos. Jesus Justus erlebt es für Paulus. Und Paulus sagt ihm, das ist mein Tröster. Er ist mir zum Trost. Auch ein Paulus benötigt es. Auch ein Martin, ein Henry, ein Prediger. Prüf dich, ob du das tust. Vielleicht ist es deine Aufgabe, einfach mal eine Nachricht zu schreiben. Nicht loben in den Himmel, sondern einfach nur ermutigen, mach weiter, gib nicht auf. Epaphras, unsere nächste Person in Kolosser 4, Vers 12. Es grüßt euch Epaphras. Ein Friedensgruß, ein Friedenswunsch gibt auch Epaphras weiter, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der allezeit im Gebet für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Epaphras, ein Mann, der sich aufopfert, aus Liebe zu seinen Geschwistern. Er ringt, er kämpft. Das Ringen, er gibt sich selbst auf den Knien, weil ihm das Anliegen so wichtig ist. Nicht, dass wir viel wissen, sondern dass wir begreifen, was das heißt. Dass wir erkennen, was Gott damit meint, so wie wir gerade eben gehört haben, die Hirten. Die Leute kennen das, die wissen das. Aber Epaphras, sein Anliegen ist, ihr sollt es begreifen, verstehen, verinnerlichen, was das bedeutet, damit Christus verherrlicht wird. Das ist das Anliegen. Jesus hat das gleiche Anliegen. Epaphras hat die Grundlagen verstanden. Christus lebt in Epaphras wirklich. Er hat das gleiche Anliegen wie Christus selbst. Ein Seelsorger, ein Lehrer, ein treuer Diener. In Kapitel 1, Vers 7 lesen wir ebenfalls über ihn. Er hat die in Kolossee und Ephesus hat er unterrichtet. Er hat ihnen alles erklärt. Er hat sich das zur Aufgabe gemacht, damit die Geschwister verstehen, wer dieser Christus ist und was sein Leben wirklich bedeutet. Ist es dein Herzensanliegen für deine Geschwister, dass sie erkennen, was in der Bibel steht? Oder ist es dir egal? Gleichgültig? Oder denkst du gar nicht dran? Es juckt dich einfach nicht. Dann lies Kapitel 1 nochmal. Dann kommt Lukas, der Arzt, sehr kurz beschrieben. Lukas hat eine Inselbegabung. Er ist Arzt und er kann gut schreiben. Er dient Paulus als Arzt. Ärzte gab es nicht viele. Wir sagen, heute gibt es nicht viele. Heute gibt es sehr viele in Deutschland. Für unser Verhältnis wenig. Damals gab es noch weniger. Und Lukas hat eine so besondere Begabung, nämlich er hat die Fähigkeit, das Verständnis gesund zu machen, mit Medizin umzugehen. Er hat die Fähigkeit. Das ist seine Inselbegabung. Wer ist von uns Arzt? Dachte ich mir. Aber Inselbegabung sind auch Krankenpfleger. Ich könnte es nicht. Wenn mir allein da jemand hinbricht, dann bin ich mit dabei. Ich kann das nicht. Meine Frau macht das und die erzählt manchmal Dinge. Ich sage, erzähl das der Wand, aber nicht mir. Sonst breche ich dir dahin. Ich kann das nicht. Für mich ist das eine besondere Begabung, eine Fähigkeit, so einen Dienst zu tun. Vielleicht bist du ein ITler. Ich kann das nicht. Mit Computer. Ich kann damit werfen, aber ich kann nicht da drin arbeiten. Das ist nicht meine Welt. Vielleicht bist du sowas wie ein Lukas, der fotografieren kann oder zeichnen. Du hast eine Gabe von Gott geschenkt bekommen. Lukas ersetzt sie mit vollem Einsatz ein. Er ist mit Paulus unterwegs. Viel unterwegs. Welche Inselbegabung hast du? Hast du schon mal nachgedacht? Ja, man muss da ein bisschen reinwachsen auch. Man muss irgendwann mal lernen. Es kommt irgendwann. Aber hast du schon mal nachgedacht? Es gibt so Gabentests, wo man das vielleicht, das ist vielleicht eine Hilfe. Nutzt du wie Lukas deine Inselbegabung, wenn du zeichnen kannst, wenn du malen kannst, wenn du sehr gut mit Kindern kannst? Gebrauchst du sie, weil Gott hat sie dir gegeben, damit nicht du dich bereicherst. Ist gut, wenn man gut verdient damit, aber damit du ihn verherrlichst. Das ist der Grund und nicht kein anderer Grund. Wenn du das noch nicht weißt, dann liest Kolosser nochmal. Grundlagenforschung. Dafür lebt Christus in dir, dass er sie in Fülle zu Gottes Ehre herausbringt und durch dich. Dienst du deinen Geschwistern mit deiner Begabung? Dienst du dem Reich Gottes und der Gemeinde? Wir kommen jetzt zur vorletzten Person und das ist Demas, Kolosser 4,14. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Keine Beschreibung. Wisst ihr warum? Demas bekommt keine Beschreibung. Gott hat es nicht gewollt. Paulus erwähnt ihn vor den Brüdern in Rom, die sind mit ihnen in Rom. Er erwähnt ihn als Letztes, die mit ihm sind. Vielleicht ahnte Paulus was. An Timotheus schreibt er 5 Jahre später in dem Brief, 2. Timotheus 4,10, denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Als wenn Paulus das ahnte, denkt man. Nein, wie kann Gott ein gutes Beispiel uns geben, was es nicht ist? Und das ist das, was er im Kolosserbrief deutlich machen will. Das sind Beispiele, wie man Christus gemäß und Christus durch uns, weil er in uns lebt, leben kann zu Gottes Verherrlichung. Gott hat hier keine Beschreibung für Demas. Keine positive Beschreibung. Aber was wir nicht vergessen dürfen und was wir nicht, das ist ein falscher Rückschluss, sagen, ja, Demas ist abgefallen, der ist nicht im Himmel. Wissen wir nicht, das gibt Paulus nicht preis und Gott durch Paulus nicht preis. Und in Timotheus gibt er das nicht preis, dass er ein gottloser, gottverlassener Sünder für die Hölle bestimmt ist. Hier wird dem Demas auch nachher nicht das Heil abgesprochen. Verstehen wir, das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist Gottes Souveränität allein, nicht unsere Aufgabe. Aber er lobt ihn nicht hoch und er tadelt ihn nicht nieder. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, wie Epaphras, im Gebet zu ringen. Dann kommt Nymphas. Von der Grammatik könnte es sein, dass es eine Frau ist, eine etwas wohlhabendere Frau mit einem Haus oder ein Mann, je nach Übersetzung oder Urtext, könnte es so oder so sein. Aber nichtsdestotrotz, Paulus dankt und freut sich, weil sie oder er das Haus öffnet, dass Geschwister hineinkommen und Gott verherrlichen, Gott kennenlernen. Und Paulus grüßt nochmal persönlich. Diese Person, die ihr Haus öffnet dafür, ist die Frage, öffnen wir unser Haus? Wenn du eine Gabe, und das ist ein Haus, geschenkt bekommen hast, dann ist es eine Gabe Gottes zu Gottes Ehre. Gebrauchst du dein Haus, dass sich Freunde, Geschwister, Nachbarn bei dir treffen dürfen und Gott kennenlernen? Paulus gibt Anordnungen, der Brief soll auch gelesen werden in Laodicea und der von Laodicea auch in Kolossee, den Brief der Laodicea haben wir nicht im Wort Gottes. Gott wollte das nicht, sagt, da steht genug drin, das reicht. Sonst hätten wir den gehabt. Wir kennen den nicht, es gibt keine Schriften davon. Aber eine Person, da geht er noch ein und damit möchte ich auch schließen. Das ist der Archippus in Vers 17. Und sagt dem Archippus, Archippus, hab Acht auf den Dienst, den du vom Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Es ist eine deutliche Aussage in diesem Vers. Und ich möchte auch mit diesem Archippus jetzt schließen. Paulus sagt nicht, was sein Dienst ist. Paulus lässt es offen. Gib Acht auf deinen Dienst, damit du ihn erfüllst. Es ist eine Ermutigung. Gib Acht. Sei aufmerksam. Bist du noch da? Er hat Gaben bekommen, setzt die für Gott ein. In voller Hingabe, erfülle sie, geh denen nach. Also das ist dieses, mach die Augen auf, wenn du am Schlafen bist. Bleib wach, bleib aufmerksam, zielorientiert. Nach einer ganzen Reihe von Brüdern, bis auf den einen Ausreißer, den Demas, hat Paulus ein Bild für dich und für mich. Archippus, das bist du und das bin ich. Wir kennen ihn nicht, wir haben keine weitere Beschreibung. Mit deiner Treue, mit deinem Glauben, mit deiner Nachfolge ein Zeugnis zu sein für unseren Herrn, das ist deine Aufgabe. Mit deiner Inselbegabung, die du von Gott bekommen hast, mit deinen Gaben, die du hast, die du der Gemeinde und den Geschwistern zur Verfügung stellst, damit Gott verherrlicht wird. Mit deinem Trost und die Unterstützung, die du den Geschwistern gibst und ermutigst, damit Gott verherrlicht wird. Mit deinem beständigen Gebet, mit deiner Inbrunst, mit deinem Kampf und deinem Eifer, weil du willst, dass alle Menschen erkennen und die Geschwister Erkenntnis haben. Paulus bittet darum auch für sich, um die Dinge, die wirklich wichtig sind, zu ringen, damit Gott verherrlicht wird. Mit dem Gedenken, was Paulus im letzten Vers sagt, an die gebundenen Geschwister, die in den Gefängnissen sitzen, damit sie neue Kraft schöpfen und Gott verherrlichen. Ich lese den Vers nochmal vor und ich werde diesen Archippus rauslassen. Setz mal deinen Namen ein. Ich lese vor und sag dem, Jonathan, habe Acht auf den Dienst, den du vom Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst, damit Gott verherrlicht wird, weil Christus lebt in dir. Lebe du für ihn. Amen.